Ich möchte einen Abschnitt aus dem Epheserbrief mit Ihnen lesen. Epheser 5. Ich habe lange mit diesem Abschnitt Schwierigkeiten gehabt. Ich habe immer wieder unter den bibeltreuen Christen diese tapferen Männer gefunden, die wie Diktatoren die Gemeinde beherrscht haben und dann immer das abgedeckt haben. Der Mann ist das Haupt der Gemeinde und der Frauen und so weiter. Und da habe ich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, der Paulus meint eigentlich was völlig anderes, als dass die Männer über die Frauen kommandieren sollten. Ich habe oft erlebt, es hat mir einen Stich gegeben, bis in unserer Ludwig-Hofer-Gemeinde mal eine Frau im Ältestenkreis gesagt hat, als Frau gilt man ja nichts. Wenn das so wäre, wäre das ganz furchtbar. Jetzt lesen wir von Vers 21 bis Vers 33, Kapitel 5, Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Wie dem Herrn, jetzt müssen wir dazu sagen, Herrn Jesus, der ist gemeint. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Eigen, als sein Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Also weit über die Ehe geht es jetzt hinaus. Darum auch ihr, ein jeder, habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Wenn einer denkt, da geht es um die Ehe, sage ich, die Ehe ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem großen Thema, das dem Paulus wichtig ist, die Gemeinde. Es geht um die Gemeinde. Also heute gibt es eine Präsentation im Internet. Da hat jeder seine Internetadresse und da kann man gucken. Da präsentiert jede Gemeinde sich ein bisschen und erzählt, wir sind eine attraktive Gemeinde, anziehend, wir sind modern und wir laden ein und bei uns sind viele Kreise und so weiter. In der Präsentation kann man eins nicht darstellen, was das Allerwichtigste einer Gemeinde ist. Was ist das Allerwichtigste? Dass Jesus der Baumeister ist, dass er durch die Gemeinde wirkt, dass er Menschen zusammenruft und dass eine Gemeinde ein ganz wunderbares Geheimnis hat. Es ist der Leib von Christus, ein Stück der Gegenwart von Christus. Michael Griffiths, der große Missionstheologe in England, hat in den letzten Jahren immer wieder gewarnt, aber seine Stimme wurde oft gar nicht gehört und sagt, heute sind alle so begeistert, ihre neuen Gemeinden zu formen. Da wird über Musikstile gesprochen, über Bauten, wie man es organisiert, wie man es alles macht. Und wird vergessen, die Gemeinde hat ein Ziel. dass sie wächst, halt auf Christus hinwächst. Von Zahlen ist überhaupt keine Rede da. Wir sind doch kein Großkonzern, der Zahlen vorlegen will im Jahresbericht. In der Bibel kommt die Zahl überhaupt nie vor. Lasst uns wachsen auf Christus hin. Epheser 4, das Kratzkapitel davor. Eine Gemeinde muss immer mehr auf Christus ausgerichtet sein. Christus muss immer mehr zum Vorschein kommen. Wo wir Gemeinde treffen, wo wir in Gemeinde beheimatet sind, wo wir hier heute Mittag Bibelstundengemeinde sind, dass das Ziel ist, dass Jesus verfolgt, dass wir immer mehr ihm ähnlich werden. Gerhard Terstegen, der Jahre seines Lebens als Einzelgänger Gott gesucht hat, Christus gesucht hat, war ja später ein Gemeinschaftsmann. Und er hat uns das schöne Lied geschenkt: Jesus, der du bist, alleine Haupt und König der Gemeinde. Ich will als armes Glied zu dieser Gemeinde von dir gehören. Es ist ein ganz großes Vorrecht, dass ich durch die Gemeinde Christus finde. Dann sind oft die äußerlichen Sachen gar nicht so wichtig. Oder hier heißt es im Vers 27, es ist das oberste Ziel von Jesus, in dieser Welt eine Gemeinde vor sich zu stellen, die herrlich sei und keinen Flecken habe oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern die heilig und untadelig sei. Evangelisation ist ein wichtiger Auftrag, aber daneben gibt es den ganz wichtigen Auftrag, Gemeinde zu bauen. Und das Wichtigste der Gemeinde ist das Wachsen auf Christus hin. Das können wir an vielen Stellen sehen, oder das heißt im Vers 25, wenn Sie die Bibel vor sich haben, dass Christus die Gemeinde lieb hat. Ein ganz besonderes Liebesverhältnis. Wenn Sie in der Bibel ein bisschen zu Hause sind, wissen Sie, dass da ein Bild gebraucht wird, das in unserer Zeit sehr abgewertet ist. Aber jeder versteht es noch. Wir sind Brautgemeinde für Jesus. In einer ganz großen Liebesbeziehung zu Jesus. Das Allerwichtigste der Gemeinde. Und die Gemeinde muss sich zurüsten auf diese Begegnung. Wird das einmal in der Ewigkeit sein, wenn wir in dieser großen Schar aus allen Nationen und Sprachen und Völkern vor dem Thron Gottes stehen. Aber wir erleben dieses Wunder schon in dieser Welt ein Stückchen weit. Unter allen Schwächen und Nöten einer Gemeinde. Wo Sie Gemeinde erlebt haben, haben Sie gemerkt, das ist ein Trauerspiel. Da merkt man von dieser Christusnähe oft gar nichts. In der letzten Woche sagte mir jemand, bei uns im Gottesdienst ist im ganzen Gottesdienst nicht einmal der Name Jesus vorgekommen. Dann gesagt, brauchst du auch nicht mehr hingehen. Es geht ja nur noch darum, dass wir, das ist wichtig, dass wir auf Jesus zuwachsen, aber oft in unseren Gemeinden geht es nicht um Jesus, da geht es um Profilierung von uns. Das ist die Eitelkeit, Stolz, Streit um Leitung, wer seine Ideen durchsetzt, wie man das macht. Da wird gar nicht mehr gefragt, was will eigentlich Christus von uns? Und da wird die Gemeinde zerstört in diesem Ringen um Macht, um Einfluss, um Selbstverwirklichung. Da möchte jemand seine Gaben entfalten und sagen, ich habe die Gaben, ich will mich hier rausbringen. Wer hat eigentlich das Sagen in der Gemeinde? Die Männer oder die Frauen? Wer ist das denn? Die Jungen oder die Alten, wer hat denn eigentlich das Sagen? Und so ist die Gemeinde in unserer Welt unter die Räuber gefallen und ist zerstört und verheert. Und wenn wir da wieder unsere Mühe draufsetzen und dran wenden und sagen, wir wollen wieder Gemeinde haben, Gemeinde erleben, wo wir sind, dass sich Gemeinde bildet, das ist wichtig. Zunächst ist die Frage, wer ist eigentlich der Kopf der Gemeinde? Mit meinen Konfirmanden war das immer sehr lustig, wenn man das gehabt hat, dann haben sie nämlich im Chor gebrüllt, der Pfarrer, und ich habe gesagt, ihr Gauner, das hättet ihr euch so vorgestellt. Der Kopf der Gemeinde kann nur Jesus sein, das Haupt. Geht gar nicht anders. Und da gebraucht der Paulus immer eine Formulierung, die gebraucht er im Epheserbrief und die gebraucht er auch im Korintherbrief. Wir sind auf das Haupt, auf den Leib und auf das Haupt hineingetauft. Wieder Missverständnis unter den Christen, aber beim Paulus ist ganz eindeutig, er meint nicht irgendeine besondere Geisttaufe, sondern am Pfingstfest ist das geschehen. Es gibt nur einen Christusleib. Das ist die Gemeinde, die Jesus gemeint, zu der wir gehören, sobald wir gläubig geworden sind. Und da ist immer so, Christus ist die Mitte. Und die Zugehörigkeit ist für uns viel wichtiger als alle anderen Zugehörigkeiten, zu welcher Formation, zu welchem Verein, Konfession, oder wie wir es nennen. Weil Jesus das Wichtigste ist. Und bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person, das muss ganz klar sagen. Da geht es nicht um Mann oder Frau, ob Akademiker oder welche Reife oder welche Orden einer trägt. Wir sind alle eins bei kein Ansehen der Person. Jeder ist vor Jesus angenommen, weil er das Haupt ist in der Gemeinde. Und da gibt es keine Wertung, dass der eine mehr ist als der andere, sondern sie sind alle eins in Christus. Damals am Pfingstfest war das, dass sie alle zusammenkamen und plötzlich Christus entdeckt haben. Und wo geschieht das bei uns heute, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen? Man muss sie begreifen, ja, Jesus ist für mich gestorben. Und er ist mein Herr. Er ist auferstanden, er lebt. Und ich darf ihm gehören. Und ich gehöre zu dieser Jesus-Gemeinde. Da brauchen Sie keine extra Geistestaufe dazu, sondern das geschieht durch das Werk des Heiligen Geistes, dass er Ihnen die Augen öffnet und Sie zu diesem Leib von Christus gehören dürfen. In dieser Gemeinde darf es keinen Stolz geben, keine Überheblichkeit, da darf es keine Machtkämpfe geben. Das ist die Jesusgemeinde, zu der alle Gruppen und Gemeinschaften gehören, weil einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Wir gehören dazu alle in dieser Gemeinde. Das ist Paulus wichtig in diesem Abschnitt, nicht die Ehe. Es geht ihm zunächst um die Gemeinde und da ist das andere wichtig, wir müssen auf Christus immer mehr zuwachsen. Ich habe schon vorhin gesagt, dass das eigentlich die Not ist, die uns immer wieder belastet, dass in den Gemeinden so viel Menschliches die Rolle spielt. Nun, wir sind eben Menschen mit unseren Mängeln. Wir schieben uns immer mehr in den Vordergrund. Und auch heute, wenn wir gabenorientiert arbeiten, ich mache immer den Test, wenn einer sagt, er hätte seine Gaben ertastet, sagt, welche Gaben hast du? Ich habe noch nie einen getroffen, der sagte, er hat die Gabe, in der Küche zu arbeiten oder den Boden zu wischen. Es ging immer nur um die Moderation des Gottesdienstes oder um die Predigt oder um die Musik. Da waren immer die Gabentests erfolgreich. Aber bei Jesus geht das immer ganz anders hin. Da heißt es, wachset in der Gnade und in der Kenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus. Immer mehr Jesus erkennen. Oder immer mehr auf Christus hinwachsen. Und deshalb heißt es im Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Weil ihr Christusgemeinde seid, geht's nur so, dass jeder sein Ich ganz weit zurückschraubt. Nun leben wir in einer Zeit, wo die Selbstverwirklichung höchste Spitzen erreicht. Man muss sich doch selber verwirklichen. Für die meisten unserer Zeitgenossen ist das Größte, ich will doch meine Lust haben, ich will mein Leben leben. In der Jesusgemeinde kann das nicht gehen. Und unser Herr will es nicht. Da wird viel oft falsche Motivation sein. Da ist einer nur im Amt, weil er sich selber verwirklichen will, weil er sich selber ins rechte Licht drücken will. Jesus will es nicht. Und das gilt erst recht dann natürlich auch für die Familie und für die Ehe. Wir haben es nachher noch, da geht es um Eltern und Kinder im Kapitel 6. Oder da geht es um die Sklaven und die Herren. Es hat ja viele erzürnt, dass der Paulus nicht zur Sklavenbefreiung aufgefordert hat. Und Paulus war es vielmehr wichtig, ordnet euch unter. Feinde des Evangeliums, die sind empört und sagen, jetzt kommt's raus, die Christen sind Leute, die sich ducken und die die Welt nicht verändern, man muss sie verändern. Paulus war sehr wichtig, sich unterzuordnen, gegenseitiges Unterordnen. Paulus war ja sogar dafür, dass man sich der Obrigkeit, dem Staat unterordnet. Nicht indem man sich einfach ausliefert, sondern dass man diese Ordnungen übernimmt, so wie Jesus im Gehorsam in seinem Leben in der Demut und Schwachheit gedient hat. In unserer Trauordnung haben wir immer noch diesen Satz drin, seid einander untertan in der Furcht Christi. Ich habe es einmal erlebt, dass ein junges Paar die kirchliche Trauung abgesagt hat. Wenn Sie das von uns verlangen, wir werden das nicht akzeptieren können. Wir wollen uns in unserer Ehe nicht unterordnen, sondern jeder soll sich selbst verwirklichen. Er sagt, kann die Ehe nicht funktionieren. Es geht in der Familie nicht. Wenn sich jeder selbst verwirklichen will, kann es nicht laufen. Es kann in der christlichen Ehe nur gehen, indem man sich gegenseitig unterordnet. Und jetzt ist wichtig, dass wir auch als Christen unseren Platz haben an unseren Stellen, wo uns Jesus hingestellt hat. Wir können nicht unseren Weg frei gehen, sondern in der Nachfolge von Jesus an meinem Berufsplatz, in meinem Betrieb, in der Schule, in der Familie, wo ich lebe. Ich will dort als Christ sein, im Diakonissenhaus, wo jeder hingestellt wurde von Gott. Martin Luther hat ja die Lehre ganz wunderbar dann entfaltet und hat das Wort sogar erfunden vom Beruf, dass es eine Berufung Gottes sei. Hat bis zum extremen Beispiel gemacht, die Magd, die im Stall arbeitet. Das ist deine Berufung von Gott. Bleibe du dort. Du musst nicht ganz große Wege gehen. Bleib du dort in den ganz natürlichen Aufgaben, wo du lebst. Und dort auch in der Gemeinde, weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist, kannst du diesen kleinen Platz füllen. Hermann Betzel hat das ja immer wieder in seinen großen Auslegungen, der Kirchenpräsident von München, immer wieder so betont, dass das so wichtig sei, dieses Unterordnen und diesen Jesusweg gehen, weil hier Christus erst zur Entfaltung kommt. Nicht indem jeder seine Person hochspielt, sondern in dem Gehorsam von Jesus her. Und was macht das denn leicht? Weil Jesus selber diesen Weg des Knechtsdienstes ging. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Er hat nichts begehrt und nichts gefordert, sondern Jesus hat sich verströmt in der Liebe. Und die Kraft der Jesusgemeinde in dieser Welt liegt nicht im Anspruch, den sie erhebt, sondern im Gehorsam, den sie in Demut geht und in aller Stille. Und das ist oft ein schwerer Weg, aber es ist kein Opfer, sondern ein Segensweg, den Jesus uns leitet. Viermal steht es hier hintereinander da, untertan sein. In der Spur von Jesus ein ganz großer Segen. Darin liegt die Freude und das im Betrieb bei launischen Chefs, wunderlichen Chefs, sagt der Paulus, sogar bei den Sklaven, wunderlichen Chefs, bei Menschen, wo es oft spannungsreich zugeht, bei Kindern, auch mit den Eltern, einen Weg wählen, das in einer Ehepartnerschaft, wo manchmal sagt, ja, ich kann es als Mann mal einmal sagen, die Frauen haben sich eine schwere Last eingehandelt, wenn sie einen Mann geheiratet haben mit all seinen komischen Eigenheiten. Und dass man in dieser Sache drunter bleibt, aber beim Paulus heißt es immer, in der Furcht des Herrn, vor Christus und im Gehorsam vor ihm. Es geht nicht um den Menschen, der herrschen will, sondern der Herr, der für unsere Beziehungen verantwortlich ist. Und dann heißt es, nicht herrschen, sondern dienen. Er stellt mich an einen Platz und an diesem Platz darf ich brauchbar sein für ihn. Und zwar immer heißt dann, wie Christus, wie Christus. Ordne dich unter wie Christus und dann liebe du wie Christus. Sondern das Geheimnis unseres Lebens ist nicht das, was wir in einem Traum aus unserem Leben machen, sondern das, was Christus in unser Leben in aller Stille hineinlegt. Und was ich in Liebe wirken kann, ein Werkzeug wird erst dadurch sinnvoll, wenn es in die Hand des Meisters kommt, der es führt und benutzt. Und darum ist so wichtig, dass ich gar nichts anderes mehr brauche, als dass Christus mich benutzen kann und mich gebrauchen kann. Das größte Problem unseres Lebens ist unsere Ich-Sucht. Und diese Ich-Sucht, die ist so schwierig und so notvoll. Sie zerstört ganze Gemeinden, spaltet ganze Gemeinden. Sie spaltet Familien. Sie spaltet christliche Werke, sie spaltet Missionsarbeit, Reichsgottesarbeit, weil es immer wieder geht, ich mit meinem Ich. Das ist das Bild von Jesus, der seinen Mund nicht auftat, wie ein Lamm zur Schlachtbank, das verstummt vor seinem Scherer. Ach, so schlimm ist ja bei uns immer noch nicht. Und dann heißt es in der großen Jesaja-Weissagung, darum wird er das Licht sehen und die Fülle schauen. Also da sagt der Paulus für uns ganz konkret, wie Gemeindeleben aussehen muss. Ordne dich ein, Füge dich. So wie in der Kleinzelle der Gemeinde, in der Familie, die Hausgemeinde. Es kann nur funktionieren in der gegenseitigen Unterordnung. Es sind junge Leute da, da möchte ich es immer wieder sagen, es ist ein großes Missverständnis, wenn junge Leute heiraten, die sich vorstellen, dass man in der Ehe einen anderen, den anderen Ehegatten erziehen könnte. Das hat noch nie einer fertiggebracht. In der Ehe ist man sogar sehr, sehr empfindlich. Da will man nicht vom anderen untergebuttert sein. Das geht nicht. Da kann man es 100.000 Mal sagen, man kann das Wellholz dazu nehmen, aber es hilft nichts. Es geht nicht, man kann sich nicht erziehen, man kann sich nur lieben. Und was haben manche Menschen schon fertiggebracht, schwierige Ehegatten zurechtzulieben. Aber deshalb wollen wir es jungen Leuten auch gleich sagen, lass dich bloß nicht auf das Wagnis ein, einen ungläubigen Ehegatten zu heiraten, in der Meinung, du könntest ihn zum Glauben führen. Wenn Gott das Wunder einmal hier und da schon geschenkt hat in große Güte, aber es funktioniert in den meisten Fällen nicht. Wie viele Menschen trifft man in der Gemeinde, die 50 Jahre mit einem Ehegatten zusammenleben, der nicht einmal mitgeht zur Bibelstunde? Und das ist schwer, weil die Ehe nicht ein Platz ist zum Erziehen, sondern zum Lieben. Und nur das eine kann funktionieren, dass Frauen, das einzige Mal, das heißt, durch den Wandel der Frauen ohne Wort ihren Ehegatten gewinnen. Sonst braucht man immer das Wort dazu. Es gibt keine wortlose Verkündigung, nur in der Ehe. Da hat das Wort wenig Sinn, wenn nicht Gott in seiner Güte das Wunder tut. Und darum ist es so wichtig, wenn junge Leute sich verlieben, dass sie wissen müssen, stehen wir auf der gleichen Basis? Oder ist der andere, den ich heirate, einer, der ist gut, der braucht gar keinen Christus, der braucht gar keine Vergebung. Ist ein vollkommener Mensch, so sieht er sich selber. Da könnte ich nicht verheiratet sein mit so einem Menschen, der sich nicht selbst vor Christus beugen kann, in seiner eigenen Not, weil er sich selber kennt und dem anderen untertan sein kann. Aber in der Gemeinde ist das wichtig, dass ich mich unterordne und sage, Herr Jesus, gebrauche du mich, ich will nur ein Werkzeug in deiner Hand sein. So war es von den Paulus wichtig, wie die Gemeinde gebaut wird. Vielleicht haben manche von Ihnen das Buch von Samuel Prengel gelesen, das Herold seines Kommens als Sonderdruck einmal herausgegeben hat. Samuel Prengel war ein großer Mann, ein großer Prediger der Methodistenkirche, auch ein Missionar auf der Straße, da hat er mal einen Pflasterstein in den Kopf bekommen und lag lange im Koma. Er war ein anerkannter Prediger in Amerika, gab es einen Autobauer Studenbaker. Der hat die Modelle kreiert, nach denen später Daimler-Benz in Sindelfingen seine luxuriösen Modelle gebaut hat. Und dieser Studenbaker war Methodist und hat eine große Kirche gebaut und hat den Samuel Prengel gerufen und gesagt, du wirst Prediger an dieser Kirche. Und er hat lang gezögert und dann hat er sich entschieden, ich gehe zur Heilsarmee. Und die Heilsarmee hat gesagt, schön, dass du kommst, also ein gefeierter Prediger unserer Tage. Und was hat sie von ihm verlangt? Erster Dienst. Geh mal runter in den Keller und die jungen Kadetten haben vom letzten Einsatz schmutzige Stiefel. Putzt du die Stiefel der jungen Kadetten. Und er stand unten und hat gesagt, jetzt kam mein alter Freund, der Teufel, wieder und hat gesagt, du bist doch Akademiker. Du bist ein anerkannter Prediger und du sollst den jungen Kerlen die Schuhe putzen. Und dann hat er gesagt, aber Jesus sagt, selig seid ihr, so ihr es tut. Und sagt, wo mir es bewusst wurde, war dieser dunkle Schuhputzraum der Vorhof vom Himmel. Darum geht's. Er hat uns was gezeigt, dieser Samuel Prengel, wie der Dienst für Jesus sich im Geringen vollzieht. Und er schließt uns ein Geheimnis auf und sagt, das ist die Spur, die Jesus in unseren Tagen legt. Und nur so kann ich ihm dienen. Und so kann ich brauchen. Wie Christus. Kommt da, wie Christus. Nicht unterordnen, um der Knecht der Menschen, sondern geh du diese Spur. Es ist eine Spur des Segens, die Jesus führt. Nicht herrschen, sondern dienen. Durchs Herrschen hat die Jesusgemeinde noch nie in der Welt etwas vollbracht. Sondern durch den stillen Dienst der Unterordnung und der Liebe. Wie Christus. Die größte Kraft, die die Christengemeinde hat, die größte Kraft, die du leben kannst, ist die Unterordnung und der Dienst wie Christus und die Liebe. Und wo sie in ihrem Leben auf große Spuren gestoßen sind, war es immer das Gleiche. Nicht das, was in der Welt groß ist, sondern dieses Hingeben und dieses Leben. Und darum ist das in der Jesusgemeinde jetzt so wichtig, dass ich mich hingebe und dem Herrn gehöre. Es geht um ein herrliches Ziel, dass die Gemeinde gereinigt wird. Dass sie keine Runzel habe und keine Falten habe, dass die Gemeinde wirklich Gemeinde wird wie geschieden Gemeinde. Das heißt, sie wird gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Ja, was ist das? Das Wort Gottes reinigt die Gemeinde. Die Gemeinde wird immer mehr auf Jesus zugeführt, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Und jetzt merken wir auf einmal so viel, was uns oft bewegt, wie wir die Gemeinde heute darstellen müssen. Das ist gar nicht so wichtig. Ob das Christuswort in der Mitte steht und die Gemeinde gereinigt wird von all ihren Mängeln und Fehlern, die wir ja alle haben, immer wieder durch das Wort und durch die Vergebung, die wir annehmen, und durch die Versöhnung, die geschieht, durch die zugesprochene Vergebung, durch das Erkennen unserer Schuld. Anders kann die Gemeinde nicht wachsen. Die Gemeinde hat eine große Bedeutung. Sie ist Licht und Salz der Welt, aber es geschieht durch das Wort Gottes. Und das muss im Mittelpunkt stehen, dieses Wort Gottes, das spricht zu uns und das hat eine ganz, ganz große Kraft. Und in dieser Gemeinde sind Frauen und Männer gleichwertig. Sie haben beide ihren Platz und Gott benutzt sie. Gott gebraucht wahrscheinlich die Frauen, wenn wir es statistisch erfassen wollen, viel, viel mehr, um Frucht zu bringen als die Männer. Aber Mann und Frau sind nicht gleich, sie sind verschieden von ihrer Schöpfung her. Das war dem Paulus wichtig. Aber in der Gemeinde haben sie den gleichen Wert und die gleiche Bedeutung, weil Christus durch sie wirken will und weil Christus durch sie Gemeinde bauen will. Und das ist so wichtig, dass ich mich hingebe in diesen Dienst der Gemeinde. Wie sieht es denn heute in der Praxis oft aus? Ich habe es oft erlebt, dass junge Leute kommen und sagen, soll ich mich dieser Gemeinde anschließen? Soll ich dazugehören? Die dachten immer wieder, ist die Gemeinde überhaupt wert? Das ist schwierig. Es wäre ja tragisch im Mutterhaus, wenn da eine Schwester eintritt und sagt, die können sich ja vonschreiben, wenn ich komme. So geht es ja in der Jesusgemeinde nicht, sondern, wie sagt der Terstegen, segne mich, dein armes Glied, darf ich zu diesem wunderbaren Christusleib gehören. Und der Christusleib ist in ganz vielen Ausprägungen. Und es ist immer ein Vorrecht, wenn wir als schmutzige Leute zu der Jesusgemeinde gehören dürfen. Und da soll alles wegfallen, was unser Stolz und unser Hochmut ist, sondern sagen, es ist eigentlich ein Vorrecht, dass Christus mich hineinnimmt in seine Gemeinde. Und jede Gemeinde, an der ich dazugehöre, die hat ein paar Runzeln mehr und ein paar Falten mehr, weil sie meine Mängel jetzt auch noch mittragen muss. Das ist doch die Last der Gemeinde. Wir bringen doch die Mängel in die Jesusgemeinde mit. Aber Jesus schämt sich nicht, unser Bruder zu heißen. Das ist so wunderbar, das herrliche Ziel, das Jesus hier in dieser Welt Gemeinde gebaut. Das Einzige, was die Gemeinde heiligt, ist sein Wort, seine Gegenwart, seine Nähe. Nicht unsere Formen, sondern dass Christus da ist durch sein Wort und dass er das wirkt. Und da gibt Paulus das mit und sagt, ja, die Männer haben ihren Auftrag und die Frauen haben ihren Auftrag. Und sie sollen auch die Versorgung machen, die Männer. Ganz wichtig, ihr Männer habt eine ganz wichtige Aufgabe in der Hausgemeinde der Familie. Ich wollte mal wissen, wie viele der anwesenden Männer die Hausandacht versorgen in ihrer Familie. Der Mann ist der Hauspriester und soll das nicht nur sagen, das macht die Mutter. Er hat eine Aufgabe für die geistliche Erziehung auch der Kinder. Die Mütter machen es ja eh. Aber wir haben einen Auftrag, dass er die Gemeinde nährt und pflegt und die Familie ist eine Kleinzelle der Gemeinde, die wieder hineingehört in die große Gemeinde. Aber die Spannungen, die wir immer wieder haben, weil wir Nörgler sind und Streiter und Stolze und schwierige Leute, das ist so wichtig, dass wir unsere Sachen immer unter Christus stellen. Das heißt, es soll nicht um mich gehen und um meine Empfindlichkeiten, sondern es soll darum gehen, wie Christus am besten zum Wirken kommt und wie er sich entfalten kann. Und dann spricht Paulus noch vom großen Geheimnis. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, vom Unterordnen. Das Unterordnen, das ist das Grundprinzip von Jesus gewesen. Dein Leben kann sich erst entfalten für Christus in der Unterordnung. Das steht unserer Zeit total entgegen, die die Selbstverwirklichung auf die Fahnen geschrieben hat. In der Jesus-Nachfolge ist die Unterordnung wichtig. Im Dienst, wo du auch bist. Und in dieser Unterordnung, dann geht es weiter mit dem Lieben. Nicht herrschen, sondern dienen. Dann geht es weiter auf das Haupt hinwachsen, auf Christus hinwachsen, dass Christus immer stärker in unserem Leben das Sagen hat und zur Verwirklichung kommt. Und dann geht es um dieses herrliche Ziel der Heiligung meines Lebens, dass Christus der Kopf ist, der alles bestimmt. Und das Letzte ist das Geheimnis, von dem Paulus spricht. Wo liegt das große Geheimnis? Er spricht ja verschiedene Mal vom Geheimnis. Was ist denn mysteriös? Was ist denn geheimnisvoll? Wir haben es gleich in Epheser 6, ganz am Schluss der geistlichen Waffenrüstung, dass er sagt, betet für mich. Ich bin ja ein Gefangener. Dass ich das Geheimnis von Christus richtig verkündigen kann. Was ist das Geheimnis? In Epheser 1 spricht er vom Geheimnis. In Kapitel 2 spricht er vom Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Offenbar ist das große Geheimnis im Titusbrief. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Was ist das Geheimnis? Dass Christus in die Welt gekommen ist, der Retter und Heiland der Welt. Und dass Christus in dieser Welt eine Gemeinde hat, die ihn ehrt, die sein Wort predigt. Das ist ein Geheimnis. Und diese Gemeinde, die besteht aus Juden und aus Heiden, aus allen Völkern. Das ist ein Geheimnis, sagt der Paulus. Ein Geheimnis, das versteht einer nur durch den Heiligen Geist. Dieses Geheimnis ist jetzt offenbar geworden. Was ist weiteres Geheimnis? Dass Christus in sündigen, sterblichen Menschen Wohnung macht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dass das wunderbare Geheimnis in dieser Welt mit all ihren Nöten, da gibt es eine Gemeinde, wo Christus in schwachen, sündigen Menschen Wohnung macht. Und er benutzt die Versammlung, zwei oder drei, die versammelten Menschen mit allen offenbaren Fehlern. Aber durch diese Menschen wirkt er. Das ist das Werkzeug, durch das Christus große Taten vollbringt. Wenn wir unser Ich zurücknehmen und Christus Raum geben, dann kann Christus ganz große Dinge tun. Dieses Geheimnis, das verborgen war vor aller Zeit. Einmal sagt der Paulus, durch die Gemeinde soll sogar den Mächten der Welt, das sind die Teufelsmächte, die dunklen Mächte, soll durch die Gemeinde klar werden, wer Christus ist. Das erfordert von der Gemeinde schon eine Konzentration auf Christus hin. Dass wir Christus bekennen, wir können es nicht vorleben, wir können es nur immer sagen, wir können es bekennen, wir können es erbitten, dass die Kraft Jesu uns immer mehr erfüllt. Ist nicht wunderbar, dass auch das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe so von Christus benutzt wird. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Dass ein Familienleben geheiligt wird durch Christus. Aber auch die Gemeinschaft von Christen in der Dienstgemeinschaft, aber auch das Arbeitsverhältnis, wo wir mit schwierigen Menschen zusammenarbeiten. Herr, gebrauche du mich, dass ich ein Werkzeug in deiner Hand bin. Lass du dieses Geheimnis geschehen in meinem Leben, dass das möglich ist. Ich will schließen mit einem kurzen Hinweis auf einen Mann der großen jüngeren Reichsgottesgeschichte. Friedrich von Bodelschwingen hat ja die Anstalten in Bethel gegründet, bis zu 8000 Kranken aufgenommen haben. Dazu muss man wissen, er kam aus einem guten Stall. Sein Vater war preußischer Finanzminister und später preußischer Innenminister. Er hat seine Jugendzeit im preußischen Königshaus der Hohenzollern verbracht und war ein Spielkamerad und bleibender enger Freund von dem späteren Kaiser Friedrich. Ihm wurden höchste Positionen angeboten. Bismarck hat sich bemüht, ihn zum Botschaftsprediger nach Konstantinopel zu bewegen. Friedrich von Bodelschwingen wurde Pfarrer und Seelsorger der Straßenkehrer von Paris, der deutschen Gastarbeiter in Frankreich. Und hat in seiner Türe ein Schild gehabt, herein ohne anzuklopfen, und er wurde mehrfach bestohlen. Er wollte bei den Ärmsten dienen. Er wollte nicht sich verwirklichen. Und er hat sich selber nur als einen Handlanger Gottes bezeichnet. Er hat einmal gesagt, wer erlösende Liebe erfahren hat, der kann rettende Liebe üben. Wer erlösende Liebe erfahren hat, wie Christus uns nachgegangen ist, der kann rettende Liebe üben. Dabei wird man nicht müde, sondern immer munter. Man wird auch nicht enttäuscht. Man weiß ja, das ist so die Barmherzigkeit von Jesus, die an mir widerfahren ist, die darf ich weitergeben. Und man erfährt, dass die Kräfte des Lebens uns von Jesus allein zufließen. Und es war dann kein Zufall, dass sein Sohn Fritz von Bodelschwingh, der auch das Erbe übernommen hat in Bethel, in der Stunde, als Hitler gefordert hat, die evangelische Christenheit soll einen Reichsbischof wählen, den Fritz von Bodelschwingh gewählt hat. Der war nur 30 Tage im Amt, dann hat Hitler verlangt, dass er abgesetzt wird. Hitler wollte nicht ihn haben. Der hat ja da mal überall das Führerprinzip gehabt, überall muss ein oberste Spitze sein. Er hat einen ganz anderen Mann berufen, den Wehrmachtspfarrer Müller, an dieser Stelle. Aber wie Bodelschwingh damals als Reichsbischof gewählt wurde, als oberster Repräsentant der evangelischen Christen, hat er das berühmte Wort gesagt, ich will doch kein Reichsbischof sein, ich will Reichsdiakon sein. Und da hat er uns die Spur gewiesen, wo der Segen in unserem Leben laufen kann. Wenn wir nicht streiten, wenn wir uns nicht bekümmern, es klingt eigentlich bedrückend, wenn man das immer wieder so sieht, aber wie wunderbar ist, dass Christus uns gebrauchen will und zum Segen setzen will, wie er uns das Geheimnis zeigt, wo Gemeinde ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, schließ dich fest einer Gemeinschaft an, wunderbar, dass Sie hier sind, zur Bibelstundengemeinde, hier in Eidlingen, nehmen Sie das und sagen, das ist mein Stammplatz, da will ich wirken, und da will ich andere suchen, die ich aufrichten kann, an denen ich dienen kann. Nicht bloß, was nehme ich heute mit, sondern was darf ich anderen geben, die mit mir des Weges sind. Und dann darf ich alle meine Bezüge, da gehört mein Single-Sein dazu oder mein Verheiratet-Sein, in den Dienst dieser Gemeinde stellen. Das ehrt mich. Das macht mich reich, das beschenkt mich, dass Christus das hineinnehmen will in seinen Dienst, weil Christus etwas bauen will in dieser Welt. Er will Gemeinde bauen, nicht wir bauen Gemeinde, er baut Gemeinde. Das ist so groß da im Epheserbrief. Und diese Gemeinde ist das Wunderbarste, da haben wir eine Stärkung, eine Ermutigung. Und von dieser Gemeinde geht eine große Bedeutung in die Welt hinaus. Und das ist so wichtig, dass wir das entdecken, wenn wir unser Ich zurücknehmen und entdecken, Christus ist in meinem Leben. Es geht doch nicht um mich, sondern ich darf mich verströmen im Dienst für Christus. Wo werde ich gebraucht? Wo darf ich mitarbeiten? Wo ist ein Platz, wo ich ihm dienen kann? Und mir sind viele Menschen in meinem Leben begegnet, an denen man dieses herrliche Geheimnis gesehen hat, eines fruchtbringenden Dienstes. So ist diese Haustafel von Paulus eine große Befreiung, die er uns gibt, eine große Ermutigung uns zum Dienst und eine praktische Wegweisung, wo wir erleben dürfen, wie Christus in unser Leben hineingreift, wie Christus ganz sichtbar, lebendig, mitten unter uns wirkt. Selig seid ihr, so ihr es tut. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, du deckst immer wieder auf, wo die Nöte und die Spannungen unseres Lebens so viel zerstören. Und wir wollen bei dir Schuld offenlegen. Auch wo wir schuldig geworden sind an unseren Kindern, an Ehegatten, an Großeltern, an Freunden, an Vorgesetzten. Herr, du kennst diese Not des selber Vorwärtsdrängen, dieses sich in den Mittelpunkt stellen, eine Schau abziehen, darstellen wollen. Herr, wenn nur du etwas aus unserem Leben machen kannst, dir zum Lobe, und da dürfen wir dich bitten um Heilung unserer Familien, unserer Gruppen, unserer Werke und Dienste. Wir bringen dir auch die Spannungen in unseren Gemeinden, dass du wieder Neues machst und Neues baust und wirkst. möchte dir auch danken für dieses wunderbare Werk hier in Aidlingen, für allen Segen, den wir hier empfangen, für alle Wegweisung, die wir hier bekommen in deinem Wort. Ich möchte dich bitten, auch für den wichtigen Dienst der Bibelschule, für alle Schwestern, wo sie im Einsatz sind, aber auch für die, die im Feierabendheim sind oder in der Krankheit liegen, richte du sie auf. Und das Wunderbare, dass du jeden auch dort zum Segen setzt, an seinem Platz, wo du ihn hingestellt hast, dass wir etwas sein dürfen in deiner großen Gemeinde. Danke, Herr, dass du uns dieses große Geheimnis aufschließt, dass du deine Gemeinde baust. Amen.